Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn an auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Mit den Worten aus Sprüche 3, 5 bis 7 darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, wo wir als ganze Gemeindefamilie dürfen zusammen sein. Wir freuen uns, dass wir dürfen miteinander Gemeinschaft haben, aber das Allerwichtigste ist ja, dass wir dürfen Gemeinschaft im Licht mit unserem Herr und Heiland haben. Und das reinigt uns von aller Schuld durch sein Blut, sagt uns 1. Johannes 1, Vers 6 oder 7 ist es, glaube ich. Gerade zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich dürfen haben als unser Heiland. In dieser Welt, wo wir nur noch staunen können, wie sich dein Wort, deine Prophetie erfüllt vor unseren Augen. Herr, ja, wie sich alles zuspitzt, mit grossen Schritten auf den Moment zugeht, von der allerletzten Phase. Wir danken dir, Herr, dass wir in all dem innen bei dir dürfen in absoluter Geborgenheit und Sicherheit sein. Dass wir dir dürfen einfach wirklich anerkennen, von ganzem Herzen. Das wollen wir tun, wie wir es gelesen haben, Herr. Auf all unseren Wegen, alles dir anbefehlen, dir vertrauen, Herr. Gib du ihm jede Gnade von uns, dass wir das praktisch umsetzen können in unserem Alltag. Und wir danken dir jetzt, Herr, dass du jedes stärken willst. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, mitten unter uns. Herr, wir loben und preisen dich. Du bist unser Herr, unser Heiland. Wir wollen dich anbeten, dich preisen, wir wollen dir auch singen. Dir allein, Herr, du bist würdig. Zu nehmen, Macht, Ehre, Ruhm und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Ich werde noch einmal ganz kurz auf die drei Verse zurückkommen, die wir zur Einleitung gelesen haben, aus Sprüche 3, 5 bis 7. Ich lese es noch einmal. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Wir können gerade so gut übersetzen, blicke auf ihn in allen deinen Wegen. Oder Luther hat übersetzt, gedenke an ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen oder so wird er dir den Weg weisen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Die drei Verse kann man durchaus sagen, ohne nur ein bisschen zu übertreiben. Das ist eine komprimierte Anleitung zum besten Leben, das man haben kann. Ich hoffe, dass ihr das auch glaubt und versteht. Es ist die Anleitung zum besten Leben, das man irgendwie haben kann, wenn man diese Verse umsetzt. Das Wesen des Menschen ist in jedem Punkt, der hier aufgezählt wird, ich meine das natürliche, sündige Wesen des natürlichen Menschen, ist in jedem Punkt gerade genau umgekehrt. Unser natürliche, von der Sünde zerstörte Leben würde sagen, vertraue auf dich selbst, um jeden Preis, von ganzem Herzen. Und verlass dich auf deinen Verstand. Du hast ja einen Verstand. Du bist auch jemand. Du kannst schon beurteilen. Und anerkenne nur das, was dir wichtig ist auf all deinen Wegen. Schau, dass es für dich stimmt. Und halt dich durchaus selber für klug. Du bist jemand. Du bist durchaus weise. Und fürcht niemand. Fürcht nur das, dass du dein Leben nicht selber verwirklichst. In jedem Punkt ist es genau das Gegenteil. Und darum ist es auch so wichtig, so eindringlich, der Aufruf im Wort Gottes an 100 anderen Stellen ganz ähnlich. Ja. Wir dürfen uns von unserem Herr mehr und mehr verwandeln in das Wesen von seinem Sohn Jesus Christus. Und auf dem Weg von der Heiligung, von der Verwandlung, dürfen wir genau das umsetzen, was hier beschrieben ist. Auf ihn zu vertrauen, das bedeutet nichts anderes. Was heisst Vertrauen auf den Herrn? Wie können wir auf Gott vertrauen? Wir können es nur, indem wir sein Wort kennen. Dass wir sein Wort lesen, aufnehmen, dass es uns Nahrung ist. Dass es uns eine Herzensangelegenheit ist, das Wort Gottes. Und dann merken wir, dass es in allem glaubwürdig ist, vertrauenswürdig. Und so können wir von ganzem Herzen auf den Herrn vertrauen. Weil nur durch das kann sich auch eine Beziehung bilden. Und das Wort allein, einfach intellektuell und äußerlich, bringt noch nichts. Es muss eine Herzensangelegenheit sein. Es muss sich verbinden mit unserem Innersten und mit einer lebendigen Beziehung zum Herrn Jesus Christus, die darf wachsen und zunehmen und enger werden. Und dann wird es so natürlich sein, dass wir auf ihn blicken, in allem, was wir vorhaben. Aber probier doch das konkret umzusetzen, heute, in den nächsten Tagen, auf allen deinen Wegen, such sein Willen, blick auf ihn und such auch ihn. Und komm dir nicht selber für weise vor, das lesen wir auch in Römer 12. Halte dich nicht selber für klug. Aber fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das gilt für alle Lebensalter. Aber ganz speziell gilt es für junge Leute. Fürchte den Herrn. Wenn wir älter sind, sollten wir das gelernt haben. Gott zu fürchten in allem. Und vom Bösen zu weichen. Das ist etwas, wo wir alle immer wieder zu kämpfen haben. Aber es ist so wichtig, dass wir mit Gottes Hilfe das tatsächlich umsetzen. Aktiv vom Bösen uns fernzuhalten. Meide das Böse in jeglicher Gestalt, steht im 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Das hat sehr enge Verwandtschaft mit Gottes Furcht. Wer Gott fürchtet, wird ein Bedürfnis haben, sich zu trennen, abzukehren vom Bösen, wird dann ein Gefühl entwickeln, ein Wahrnehmungsvermögen, was das Gut und was das Schlecht ist, in Gottes Augen, nicht in unseren Augen. Ja, drei herrliche Verse, wer die verinnerlicht und umsetzt, wird das beste Leben haben, das möglich ist auf dieser Erde. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Jetzt wollen wir noch einmal zwei Lieder singen, bevor wir uns dann freuen auf die Predigt und die Lektion von Yves.
Ja, dann möchte ich auch noch beten, bevor wir aufs Wort Gottes hören. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, gerade für die Bibelstelle, die wir schon lesen durften, in der Einleitung, wo wir eingeladen werden, einfach auf dich zu schauen, auf all unseren Wegen, was auch immer passiert. Danke, dass wir auch in der Geschichte davon sehen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch lernen dürfen, immer mehr auf dich zu schauen, in allen Stürmen, auch was das Leben mit sich bringt. Ja, ich möchte dir auch Danke sagen, dass wir eine Beziehung haben mit dir, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, das uns immer wieder auch herausfordert, in allem auf dich zu vertrauen. Ja, und so wollen wir dich bitten, dass wir etwas verstehen und mitnehmen vom Gottesdienst, dass du auch unsere Kinder, unsere Teenies segnest, dass sie auch früh die richtigen Entscheidungen treffen können, auch in ihrem Leben. Amen. Ja, ich möchte mit einer Frage anfangen. Sie steht auf dem Arbeitsplatz, zu oberst oben. Wann hast du das letzte Mal Angst gehabt? Als Kind hatte ich oft Angst, wenn es gewittert hat und sehr laut geworden ist. Dann ein bisschen später ist dazu gekommen, ich hatte Angst vor dem Schwimmen. Das war für mich wirklich das Schlimmste, wenn ich aufs Floss rausschwimmen musste oder vom 3 Meter runtergumpen. Da hatte ich immer wahnsinnige Angst. Später war es dann vielleicht Angst vor schwierigen Prüfungen oder die Angst davor, ganz grosse Angst, vor den Kollegen ausgelacht zu werden, nicht akzeptiert zu sein. Vielleicht kennt ihr auch Angst vor schwierigen Gesprächen, vor Widerstand von Mitmenschen, manchmal auch vor viel Arbeitslast, wie kann ich das noch bewältigen, oder vor den vielen Sorgen, die uns quälen. Vielleicht macht uns manchmal auch Zukunft Angst. Die Welt hat sich ja ziemlich verändert in den letzten Monaten und Jahren. Das kann einem schon Angst machen. Und der Herr Jesus hat so gesagt, übersetzt nach Luther, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also ist Angst in dieser Welt etwas Reales. Sie wird nicht einfach so verschwinden und weg sein. Und doch hat die Angst nicht das letzte Wort. Und die heutige Geschichte, in der geht es auch um das Thema. Sie steht in Matthäus 14, Vers 22 und 33. Wir treffen dort Menschen an, die auch Angst hatten. Und das, obwohl sie den Herr Jesus gekannt haben und am Herr Jesus sehr nahe sind. Der Herr Jesus hat an diesem Tag 5'000 Männer, dazu viele Frauen und Kinder, mit nur 5 Brot und 2 Fisch satt gemacht. Es ist sogar noch übrig geblieben, 12 Körbe. Und die Menschen waren begeistert über das grosse Wunder. Sie haben den Herr Jesus mit Gewalt zum König machen. Ein Mann, der solche Wunder tut, der würde sie sicher auch vor den Römern befreien können. Das haben die Juden gehofft damals. Und für den Herr Jesus war das die Gelegenheit, die Herrschaft über Israel anzutreten. Das ist ihm quasi angeboten worden. Und das war eine grosse Versuchung. Mit Sicherheit hätten auch die Jünger sich darüber gefreut. Jesus als König. Und sie wären seine wichtigsten Minister gewesen. Aber es war nicht der Zeitpunkt für so ein rein oberflächliches Königtum vom Herr Jesus. Der Herr Jesus hat die Herzen gekannt. Auch die Herzen von seinen Jüngern, wie schnell dass die sich wieder ändern werden. Und darum steht in Matthäus 14, Vers 22, dass der Herr Jesus seine Jünger genötigt hat, das heisst auch drängt oder sie angetrieben hat, ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer vom See zu fahren. Fahrt schon mal mit dem Boot los nach Bethsaida, hat er zu seinen Jüngern gesagt. Mindestens 6 von diesen Jüngern sind übrigens auch von Bethsaida oder von Kapernaum, wo gerade nebendran gelegen ist, gekommen. Also das war ihre Heimat, da haben sie sich ausgekannt. Und der Herr Jesus selber, er hat die Volksmenge wollen verabschieden, die den ganzen Tag seinen Wort zugelassen hat und später ihnen dann nachreisen. Und so ist es langsam Abend geworden. Die Jünger sind runtergegangen an den See und sind müde nach einem langen Tag ins Boot gestiegen. Und bald schon ins Schiff still über den See Genezareth glitten. Und auch ein Land ist es still geworden. Menschen sind heimgegangen. Und was hat der Herr Jesus gemacht? Er ist auf einen einsamen Berg aufgestiegen. Sonntag hat es im Osten vom See Genezareth ganz viel gegeben, oder gibt es immer noch. Und dort hat er ganz allein gebetet. Statt dass die Menschen ihn zum König gekrönt haben, oder statt der Herr Jesus das zugelassen hat, hat er sich zurückgezogen und hat ganz allein mit seinem Vater geredet. Wir wissen nicht genau, was der Herr Jesus gebetet hat. Ich wäre gerne dabei gewesen und hätte dem Herr Jesus zugelassen. Das wäre sicher interessant gewesen. Was hat der Herr Jesus gebetet? Vielleicht hat er gebetet für den Glauben von seinen Jüngern. Wir wissen aus anderen Stellen, dass es Gebetsanliegen vom Herr Jesus war, wo er durchaus dafür gebetet hat. Aber was er auch immer gebetet hat, am Herr Jesus ist das persönliche Gespräch mit seinem Vater ganz, ganz wichtig gewesen. Sogar nach einem überaus anstrengenden Tag. Der Herr Jesus hat am Morgen früh gebetet, bevor die Sonne aufgegangen ist. Er hat am Abend spät gebetet. Er hat die ganze Nacht durch gebetet, manchmal. Immer wieder lesen wir, dass er sich zurückgezogen hat zum Betten. Und das wollen wir lernen vom Vorbild vom Herrn Jesus. Gerade wenn wir viel zu tun haben, sollen wir immer wieder das Gespräch mit Gott suchen, uns bewusst Zeit nehmen dafür. Wenn das der Herr Jesus nötig hat, wie viel mehr wir. Und während der Herr Jesus gebetet hat, ist es Nacht geworden. Der Mond hat geschonnen, die Sterne haben gefunkelt. Und die Jünger sind unterdessen ohne den Herr Jesus auf dem See gewesen. Sie sind bereits in der Mitte vom See angekommen. Und es ist auch bei ihnen Nacht geworden. Aber die Fischer wie der Petrus, der Andreas, der Johannes und der Jakobus, die sind sich natürlich gewöhnt gewesen, im Dunkeln über den See zu fahren. Das ist ja selbstverständlich. Sie haben immer zu Nacht gefischt auf dem See. Sie haben sich auch gut ausgekannt. Das war gar nichts Neues für sie. Das schaffen sie sicher auch ohne die Hilfe vom Herrn Jesus. Aber auf einmal hat ein Wind angefangen zu blasen. Er ist stärker und stärker geworden und hat ihnen direkt entgegengeblasen. Dunkle Wolken haben den Mond und Sterne zugedeckt. Wellen haben gegen das Schiff geklatscht. Zuerst kleine, aber bald schon grössere. Und irgendwann hat es vielleicht so ähnlich ausgesehen. Bald sind die Wellen hoch wie ein Mann. Das Boot ist hin und her geworfen worden, wie ein Spielball. Ich habe gelesen, dass solche Stürme nicht unüblich sind für den See Genezareth. Der See liegt ja 200 Meter unter dem Meeresspiegel und östlich davon hat es ganz hohe Berge. Und im Sommer sind häufig starke Wind durch die Schluchten getrieben. Und es ist zu plötzlichen Stürmen gekommen. Und so war es auch in dieser Nacht gewesen. Und was haben die Jünger gemacht? Sie sind ja sehr erprobt gewesen. Sie sind nicht das erste Mal auf dem See gewesen. Sie haben gerudert gegen den Sturm mit aller Kraft und haben probiert, das rettende Ufer zu erreichen. Aber sie sind und sind und sind nicht vom Fleck gekommen, obwohl sie sich so angestrengt haben. Der Wind war zu stark gewesen und die Jünger waren zu schwach gewesen. Die Bibel tönt da, das ist mir neu aufgefallen, dass sie mehr als 6 Stunden in diesem Sturm gewesen sind. Mehr als 6 Stunden am Kämpfen. Es war eine sehr gefährliche Situation. Und so langsam ist beim einen oder anderen doch auch Angst aufgekommen. Es ist plötzlich um Leben und Tod gegangen. Und der Herr Jesus war weit weg. Aber hat nicht der Herr Jesus die Jünger selber geschickt und sie in die Gefahr hineingebracht? Und jetzt hat er sie ausgerechnet in dieser angstvollen Situation allein gelassen. Warum hat der Herr Jesus das zugelassen? In der Bibel lesen wir an anderen Orten, dass der Herr Stürme sendet und dass er auch durch Stürme redet. Wir lesen auch, dass auch treue Diener Gottes in Stürme geraten sind, zum Beispiel der Paulus oder eben da die Jünger. Aber warum war der Herr Jesus nicht da gewesen? Was hat der Herr Jesus auch seinen Jüngern mitteilen mit dem Sturm? Wir werden es bald erfahren. Aber fürs Erste sehen wir 2 Anwendungen daraus. Das Erste, Stürme. Sie sind immer auch ein Bild für Nöte oder für Ängste. Die gehen nicht einfach vorbei an denen, die an Herr Jesus glauben. Gott kann bewahren in solchen Zeiten. Der innere Mensch muss keinen Schaden nehmen. Aber es kann sein, dass wir bildlich gesprochen durch heftige Stürme durchgehen müssen im Leben. Und oft kommen die Stürme genau dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt habe ich es aber im Griff. Jetzt läuft alles rund. Ich bin auf sicherem, ich bin auf gutem Terrain. Die Jünger waren gestärkt durch die Wunder, die sie selber tun konnten. Im Namen vom Herrn Jesus haben sie Kranke geheilt, Dämonen austrieben. Wow! Sie waren auf dem See, wo sie genau gekannt haben. Sie haben sich ausgekannt. Sie haben gewusst, wie man sich verhält auf dem See. Und da ist der Sturm gekommen. Ja, vergessen wir nicht, auch in den einfachen, in den gewöhnlichen Sachen, Angelegenheiten vom Alltag, auch in dieser Abhängigkeit vom Herrn Jesus zu bleiben. Und etwas Zweites, was die Jünger erlebt haben, was auch wir erleben, der Herr Jesus war unsichtbar für sie. Und so ist es auch für uns. Stürme sind eine Prüfung für unseren Glauben. Wir müssen an einem unsichtbaren Herr vertrauen, gerade in Stürmen. In Ängste und in Nöte. Es kann vorkommen, dass Gott ganz lang zu unserer Not schwiegen tut. Und das kann uns dann ganz schön zu schaffen machen. Sind wir nicht auch ein bisschen so wie die Jünger? Solange es gut geht, denken wir schaffen das schon selber. Und wenn dann Problem oder Enttäuschungen oder Entmutigung kommt, dann denken wir, hey, der Herr Jesus ist jetzt auch noch fern von mir. Ja, wo ist denn der Herr Jesus gewesen? Er hat immer noch gebetet auf dem Berg. Und in Markus 6, Vers 48, dort steht ein wunderbares Wort. Dort steht, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Er hat Schwierigkeiten gesehen, er hat den Kampf gesehen, er hat die Angst gesehen, er hat die Hilflosigkeit der Jünger gesehen. Die Jünger haben das Gefühl gehabt, der Herr Jesus ist weit weg. Und in Wahrheit ist er ganz nah gewesen. Und das ist ein Trost, auch für uns. Der Herr Jesus sieht die Not von seinen Kindern. Er sieht, wenn wir im Gegenwind stehen, wenn wir zu kämpfen haben. Er ist voll Mitleid und Erbarmen. Ich möchte dazu mit uns ein Wort vorlesen aus dem Psalmen, aus den Psalmen, Psalm 34. Dort lese ich den Vers 16. Psalm 34, Vers 16 und dann auch noch der Vers 18. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Der Vers 18. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Also unser Herr weiß, was seine Kinder brauchen. Er tritt für uns ein, ganz besonders eben in stürmischen Zeiten. Ja, fühlst du dich auch in so einem Sturm, mitten im Gegenwind, vielleicht gerade jetzt oder vielleicht auch ein bisschen zurückliegend, vielleicht allein gelassen in deinem Rudern? Dann wollen wir Mut fassen in dem Wort, der Herr sah, dass sie beim Rudern Not litten. Aber der Herr Jesus hat mehr als nur gesehen. Er hat sich aufgemacht, um seinen Jüngern zu helfen. Weil er sie geliebt hat, hat er sich entschieden, zu ihnen zu gehen, mitten in den Sturm hinein. Er ist vom Berg abgestiegen und ist ans Seeufer gekommen. Er hat kein Boot gehabt. Aber der Herr Jesus hat auch kein Boot gebraucht. Ich will das direkt aus der Bibel lesen, so wie es in der Bibel steht. Ich lese uns das vor aus Matthäus Kapitel 14. Verse 25 bis 27. Vers 24 steht, was ich schon erzählt habe, dass die Jünger eben in dem Sturm auf dem See gewesen sind. Und dann steht da, aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf den See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ja, es war schon fast Morgen gewesen, die vierte Nachtwache, die hat gedauert vom Morgen um 3 bis am Morgen um 6. Und die Jünger sind ja bereits seit dem Abend auf dem See gewesen. Das war eine sehr lange Zeit gewesen, eben mit Sicherheit mehr als 6 Stunden. Und der Herr Jesus ist einfach über den See gelaufen. Auf dem Wasser oben. Die Zeitform betont das Konstanz, vorwärts gehen, ungehindert von den hohen Wellen. Das Wasser hat der Herr Jesus müssen tragen. Der Herr Jesus kann das. In Sprüch 8, dort wird beschrieben, dass der Herr Jesus die Welt geschaffen hat. Und dann steht im Vers 29, dass er sogar am Meer seine Grenzen gesetzt hat. Und auch am See. Er hat die Welt erschaffen und er ist der Herr auch über die Natur gesetzt. Er kann sie außer Kraft setzen. Normal wäre, dass der Mensch absinkt, wenn er im Wasser ist. Aber sogar der Wind und die Wellen und das Wasser müssen dem Herr Jesus folgen. Er ist der Herr über die Schöpfung und damit eben auch Gott. Der Markus schreibt übrigens, dass der Herr Jesus neben ihnen hat wollen hergehen. Er ist parallel zum Schiff gegangen. Der Sturm war immer noch da gewesen, aber der Herr Jesus ist neben dran gegangen. Und die Jünger haben die Gestalt auch gesehen, die auf sie zugekommen ist auf dem Wasser. Aber sie haben sich nicht gefreut. Sie haben den Herr Jesus nicht erkannt. Kein Mensch kann auf Wasser laufen. Und darum haben sie gedacht, das muss ein Todesengel sein, der uns holen will. Den Aberglauben hat man sich damals erzählt in dieser Region. Und spätestens jetzt ist auch der letzte von ihnen fürchterlich verschrocken. Und so haben sie geschrien: Hilfe, es Gespenst! Gebraucht wird das Wort Phantom. Und erwachsene Männer haben geschrien vor Angst. Vielleicht lächeln wir jetzt ein bisschen über die Jünger. Es ist ja ein bisschen eine naive Vorstellung. Aber wenn man mehr als 6 Stunden gerudert hat, mit den Nerven und mit den Kräften am Ende ist und grosse Angst erlebt, ja, ich glaube, dann ist der Mensch zu vielen Schlüssen fähig. Und trotzdem haben die Jünger offenbar vergessen, dass der Herr Jesus sie in einer ganz ähnlichen Situation schon mal bewahrt hat. Er hat damals den Sturm gestillt und sie gerettet. Aber die Jünger haben das vergessen, statt zu vertrauen. Aber sind wir nicht oft ähnlich? Wir haben Gottes Hilfe schon so oft erlebt, oder ich habe sie schon so oft erlebt. Und wenn dann wieder solche Situationen kommen, Stürme oder Situationen, die Angst machen, vergessen wir die Möglichkeit der Hilfe von unserem Herr Jesus. Wir rechnen schlichtweg nicht mehr damit. Und dann kommt eben die Angst auf, die die Jünger erlebt haben. Und wie tröstlich ist dann die Antwort vom Herr Jesus gewesen? Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Im lauten Sturm haben die Jünger die bekannte Stimme von ihrem Herr Jesus gehört. Vermutlich haben die Jünger ihren Ohren fast nicht getraut. Ist es wirklich ihr Herr gewesen? Wie ist es möglich, dass er übers Wasser kommt? Aber er ist es wirklich gewesen. Und noch mehr als das, die Welt ist untergegangen rund um die Jünger und der Herr hat gesagt, habt keine Angst, ich bin da. Ja, die Worte, wie mutmachend sind sie. Jetzt haben die Jünger können beruhigt sein, sogar im Sturm, weil ihr Meister ist da gewesen. Er hat ihre Angst gekannt, ihre Einsamkeit und ihr Gefühl vom Verlorensein. Und darum ist er zu ihnen gekommen, in die grösste Not hinein, und hat die tröstenden Worte zu ihnen geredet. Und ganz wichtig, der Sturm ist nicht einfach weg gewesen. Aber durchs Schauen auf den Herr Jesus, durchs Hören von seiner Stimme, haben die Jünger trotzdem können Trost und Zuversicht schöpfen. Und zwar mitten im Sturm hinein. Der Herr Jesus war da gewesen. Seid getrost. Die Worte hat der Herr Jesus oft gebraucht als Trost. Wenn Menschen Angst hatten oder schwere Zeiten erlebt haben, hat er sie immer wieder getröstet mit diesen Worten. Seid getrost. Und dann hat er gesagt, ich bin's. Das erinnert an den Namen Gottes, an den Namen von Jahwe, der ich bin, der ich bin. Und genau das Ich bin's, wo der Herr Jesus gebraucht hat, das ist das, was getrost macht, eben in diesen Zeiten von der Angst. Gott ist da. Und dann hat er gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Auch das ist ein bekanntes Wort vom Herr Jesus oder vom Herr, wo man in der Bibel immer wieder findet. Ich möchte uns dazu ein paar Worte aus dem Jesaja, aus dem Prophet Jesaja lesen, die so gut passen, auch gerade zu dem Ausruf vom Herr Jesus. Fürchtet euch nicht. Wir schlagen Jesaja auf, Kapitel 41. Jesaja 41. Da liest ich den Vers 10. Der Herr hat das Israel gesagt, aber wir dürfen das gern auch für uns in Anspruch nehmen. Da sagt er, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann Vers 13, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Warum soll sich Israel und damit auch wir nicht fürchten? Weil unser Herr mit uns ist. Er hilft uns, er stärkt uns, er erhaltet uns, er ergreift uns bei der rechten Hand, auch wenn alles rundum uns Angst macht. Und dann nur eine Seite weiter, Jesaja 43. ab Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geliebt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt wird's interessant. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Also warum nicht Angst haben? Der Herr hat Israel und auch uns erlöst. Wir sind sein Eigentum. Selbst wenn wir durchs Wasser oder durch Ströme gehen, wird er mit uns sein. Wie herrlich ist der Ruf, fürchte dich nicht. Er gilt jedem Kind Gottes. Die Welt muss Angst haben vor dem, wo ist und vor allem vor dem, wo kommen wird. Aber uns gilt der Aufruf, wo wir 111 Mal im Wort Gottes finden. Fürchte dich nicht. Ja, das Wort, das wir gelesen haben, ist die Konsequenz davon, wenn der Herr in die Stürme von unserem Leben hineinkommt. Dann können wir das sagen, Trost sein, der Herr Jesus gesehen, wir müssen keine Angst haben. Und ja, Stürme sind eine Realität. Wir haben schon ganz viel erlebt. Je älter wir sind, desto mehr haben wir schon erlebt. Und vermutlich werden wir noch viel mehr erleben, als wir schon erlebt haben. Aber in diesen Situationen dürfen wir uns erinnern daran, dass unser Herr Jesus gerade in diesen Zeiten uns besonders nahe ist, uns zuruft, habt keine Angst, ich bin da. Ja, und wie so oft war es der Petrus, der Erste, der seine Worte wieder gefunden hat, der seine Sprache wieder gefunden hat. Er hat gesagt, Herr, wenn du es bist, befehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Er hat mit dem Herr Jesus direkt geredet. Er hat vermutlich gedacht, wenn der Herr Jesus Kraft hat, auf dem Wasser zu gehen, dann hat er auch Kraft, dass ich mit ihm auf dem Wasser gehen kann. Er hatte ja gerade noch eine riesige Angst gehabt, der Petrus. Und jetzt hat er plötzlich wieder Mut und Glauben gefunden. Wer wagt es schon, einfach so auf einem stürmischen See zu stehen? Also ich würde mich nicht getrauen. Der Herr Jesus selber hat es so gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Interessantes Wort. Und der Petrus hat das geglaubt. Er hat dem Herr Jesus alles zutraut. Er hat ihm vertraut. Aber der Petrus hat nicht einfach darauf losgehen. Er hat seinen Glauben abhängig machen vom Befehl vom Herr Jesus. Er hat geglaubt, dass der Herr Jesus das Nötige gibt, wenn er etwas befehlen tut. Darum hat Petrus den Herr Jesus gebeten, dass er ihm den Befehl gibt, zu ihm zu kommen. Und nochmal etwas Positives. Der Petrus hat dort sein, wo der Herr Jesus ist. Das ist ein sehr guter Wunsch. Dort sein wollen, wo der Herr Jesus ist. Ich möchte uns lesen, was der Petrus nur einen Tag, einen einzigen Tag später gesagt hat, wo alle den Herr Jesus haben wollen verlassen. Da hat der Petrus etwas sehr Interessantes gesagt, in Johannes 6, Vers 68 und 69. Alle haben den Herr Jesus verlassen. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, und ihr, wollt ihr auch gehen? Und was hat der Petrus gesagt? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Woher sollen wir gehen? Hat der Petrus gefragt. Er hat nur dort sein, wo der Herr Jesus ist. Also bedeutet Glauben, am Herr Jesus alles zutrauen. Es bedeutet, sein Handeln abhängig zu machen vom Befehl vom Herr Jesus. Und es bedeutet, dort sein wollen, wo der Herr Jesus ist. Und was hat der Herr Jesus gesagt? Er hat gerufen, Petrus, komm! Und die Jünger haben gebannt zugeschaut, was auch jetzt passiert. Sie haben geschaut, wie der Petrus einen Fuß aus dem Boot gestreckt hat und ihn auf den stürmischen See gesetzt hat. Und dann der zweite Fuß. Die Wellen sind hoch gewesen wie ein Mann. Aber die Augen von Petrus sind fest auf den Herr Jesus gerichtet gsi. Und tatsächlich, das Wasser hat ihn gehalten. Er konnte auf dem Wasser laufen, genau wie der Herr Jesus. Es war ein überaus erstaunliches Wunder gsi. Ich glaube nicht, dass es so etwas sonst mal noch gegeben hat in der Weltgeschichte. Es ist allein durch Glauben zustande gekommen. Und so ist der Petrus Schritt für Schritt auf dem Wasser gelaufen, am Herr Jesus entgegen. Der Blick immer auf den Herr Jesus gerichtet. Und solange er zum Herr Jesus geschaut hat, hat er auf den Wellen gehen können. Und auch das können wir vom Glauben von Petrus lernen. Glauben bedeutet, gehorsam zu gehen, wenn der Herr ruft. Der Petrus hat den Ruf, den Auftrag gehabt zu gehen, und er ist gegangen. Glauben bedeutet, zum Herr Jesus zu gehen. Und Petrus' sein Wunsch war es, zu ihm zu gehen, den Sturm beim Herr Jesus zu verbringen. Und er hat aktive Schritte dort unternommen. Und Glauben bedeutet vor allem, die Augen nur auf den Herr Jesus zu richten. Den Herr Jesus zu sehen, auch in den Stürmen vom Leben, das bedeutet Glauben. Im Hebräer 12, dort werden wir aufgefordert, hinzuschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender von unserem Glauben, damit wir im Kampf, der vor uns liegt, mit Ausdauer laufen können. Hinschauen auf Jesus, das hilft in den Stürmen, das hilft in den Kämpfen vom Leben. Und nochmal etwas, was Glauben bedeutet. Glauben bedeutet, das letzte bisschen an Sicherheit zu verlassen. Petrus war im Schiff. Menschlich gesehen ist das der Ort, wo er noch wenigstens ein ganzes bisschen Sicherheit hatte. Und da ist er rausgegangen. Was ihm noch Halt gegeben hat, hat der Petrus losgelassen. Und er hat das gemacht, weil er beim Herr Jesus Zuflucht nehmen wollte. Und ich habe mir überlegt, ja, wie oft klammern wir uns lieber an einem sinkenden Schiff fest, als am Herr Jesus. Kennen wir das nicht auch ein bisschen? Glauben kann ein Wagnis bedeuten, es auf dem Wasser geht, zum Herr Jesus hin. Nicht im Sinn von einer falsch verstandenen Abenteuerlust. Das müsst ihr jetzt nicht ausprobieren, auf dem Hüttwiler See oder so. Aber doch oft ein Schritt ins Ungewisse, fern von diesen sogenannten Sicherheiten von unserem Leben. Und so ein Glaube wird oft geprüft und er wird lebendig in Stürmen, in Nöten, in Schwierigkeiten vom Leben. Dann kann sich der Glaube bewähren. Und wenn so ein Glaube real wird, dann weicht die Angst. Und so hat es der Petrus erlebt. Für einen kurzen Moment hat er das erlebt. Wie muss er sich gefreut haben darüber? Und etwas, was Glauben auch noch bedeutet, Glauben kann warten bedeuten. Der Herr Jesus ist erst in der letzten Nachtwache gekommen. Er hätte schon früher kommen können. Die letzte Nachtwache deutet die letzte und die höchste Not an. Dem Moment, wo es keinen Ausweg mehr gegeben hat. Da war er näher gewesen. Ja, ich habe gedacht, es wäre eigentlich toll, wenn die Geschichte hier fertig wäre und man könnte sagen, was für ein leuchtendes Beispiel, der Petrus. Aber leider hat der Petrus seinen Mut verloren. Oder vielleicht hat er sich auch wieder mal überschätzt, wie so oft in seinem Leben. Ich möchte das mit uns wieder lesen, direkt aus der Bibel, aus Matthäus Kapitel 14, Vers 30 und 31. Als er, also der Petrus, aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, mit was hat das Sinken von Petrus angefangen? Er hat einen starken Wind gesehen. Die Wellen waren riesig. Vielleicht hat der Petrus gedacht, was passiert echt, wenn so eine hohe Welle direkt über mir zusammenbricht? Was auch immer der Petrus gedacht hat, wir wissen es nicht. Es sind Zweifel aufgekommen in seinem Herz. Und die Folge war, dass er Angst bekommen hat. Und die Folge von seiner Angst war, dass er angefangen hat zu sinken. Und wenn man Wind sehen kann, dann muss er doch ziemlich heftig sein. Es ist verständlich, dass man vor dem Angst bekommt. Aber das Hauptproblem war nicht der Wind, sondern dass der Petrus seinen Blick weg vom Herr Jesus gewendet hat. Und weil er weggeschaut hat, hat er überhaupt eben den Wind und die Wellen können sehen. Er hat den Anfänger und den Vollender von seinem Glauben aus den Augen verloren. Sein Vertrauen und sein Glauben sind verschwunden und an ihre Stelle sind Zweifel gekommen. Aber Hand aufs Herz, kennen wir solche Zweifel nicht auch? Wir sehen lieber den Sturm und das, was uns Angst macht, statt unsere Augen auf den Herr Jesus zu richten. Aber Glauben bedeutet, die Augen auf den Herr Jesus zu richten, in allen Ängsten und in allen Nöten und in allen Stürmen vom Leben. Aber der Petrus, er hat dann auch etwas sehr Gutes gemacht. In seiner Angst hat er laut zum Herr Jesus gerufen: Rett mich! Er hat erkannt, niemand kann ihm helfen als nur der Herr Jesus allein. Kein Jünger hätte ihm helfen können. Erst recht hat der Petrus sich nicht selber an den Haaren aus dem Wasser rausziehen. Er war in einer ausweglosen Situation und nur der Herr Jesus hat ihm noch helfen können. Ja, der Petrus war ja manchmal ein bisschen, ich könnte sagen, ein Grossmaul. Und das war wirklich auch eine demütigende Situation für den Petrus. Sein Selbstvertrauen war völlig weg. Sogar sein Glaube hat versagt. Aber der Petrus war sich nicht schade, den Herr Jesus um Hilfe anzurufen. Und auch wenn uns mal der Glaube verlässt und das kann passieren, dann dürfen wir umkehren und unseren Herr anrufen. Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht allein. Rett du mich aus dieser Not. Und der Herr Jesus hat zur Antwort gegeben: Weisst Petrus, du hast deine Gelegenheit gehabt. Wenn du mir nicht glauben möchtest, dann schau selber, wie du aus dem Sturm rauskommst. Ist unser Herr Jesus so? Nein, er ist ganz anders, wir wissen es. Er hat auf den Petrus gehört. Sofort war er da, wo der Petrus gerufen hat. Er hat ihn an der Hand gefasst und hat ihn festgehalten. An der Hand vom Herr Jesus hat der Petrus nicht untergehen. Und so ist unser Herr. Er kann aus allen Nöten retten. Aber er will auch angerufen sein. Ein Schrei um Hilfe bleibt nie unerhört. Viele haben den Herr Jesus angerufen während sie im Erdenleben. Sie haben gebeten um Erbarmen oder um Hilfe. Und er hat immer geholfen. Was haben wir im Jesaja gelesen? Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und wir haben gelesen: Ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. In den Psalmen steht, Psalm 116, Vers 6, wenn ich schwach und elend bin, so hilft er mir. Das ist unser Herr. Der Herr Jesus hat dem Petrus geholfen. Aber er hat ihn auch kritisieren. Er hat ihn einen Kleingläubigen genannt. Das ist ein Mann, der eben einen kleinen Glauben hat. Der wenig Glauben hat. Das ist nicht gerade das Kompliment für den Petrus, der gern bedeutend gewesen wäre. Und ich habe es interessant gefunden. Irgendwie denken wir, es war schon eine verrückte Idee, von Petrus auf den See rauszugehen. Aber der Herr Jesus hat das mit keinem Wort kritisiert, dass der Petrus das wählen hat und darum gebeten hat. Er hat nur kritisiert, dass er kein Glauben gezeigt hat. Und er hat ihn gefragt: Warum hast du zweifelt? Das bedeutet auch: Warum hast du mir nicht vertraut? Obwohl der Petrus den Herr Jesus gekannt hat, hat er daran zweifelt, dass er ihn über Wasser halten würde. Und der Petrus hat der Angst Raum gegeben, anstatt dem Herr Jesus zu vertrauen. Er hat auf die Wellen geschaut, anstatt auf den Herr der Wellen. Und das, obwohl der Petrus schon mal so einen Sturm erlebt hat und bereits dort der Herr Jesus die Jünger hat müssen kritisieren wegen ihrem Kleinglauben. Dort hat er gefragt: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Und dem Petrus ist wieder genau das Gleiche passiert. Ja, die Bibel ist sehr realistisch. Wer hat nicht alles zweifelt? Der Abraham hat zweifelt. Der Mose hat zweifelt. Der Gideon hat zweifelt. Der Johannes der Täufer hat zweifelt. Martha hat zweifelt. Der Thomas hat zweifelt. Und so weiter. Und da hat der Petrus zweifelt. Aber sie haben ihre Zweifel können überwinden und am Schluss hat ihr Glaube gesiegt. Ja, was können wir daraus lernen? Es ist wichtig, auf was wir schauen in den Stürmen des Lebens, in den Situationen, die uns Angst machen. Schauen wir auf den Herr Jesus, das ist die eine Möglichkeit. Das hat der Petrus am Anfang gemacht. Das hat ihm Sicherheit gegeben. Das hat ihm Halt gegeben. Oder schauen wir auf die Wellen, die uns erschrecken. Das hat der Petrus nachher gemacht. Das gibt uns Angst. Es gibt uns Zweifel. Wir können auch sagen, ich schaue auf mich selber und vertraue mir selber. Und auch das wäre nicht gut. Das wäre eine Sorglosigkeit, die mit Sicherheit nicht angebracht wäre. Es ist gut, wenn wir durch die Stürme auch in unserem Selbstvertrauen erschüttert werden, wenn das auch ins Wanken kommt. Und gleichzeitig können wir von Petrus auch lernen, dass es gut ist, wenn wir den Herr Jesus um Rettung anrufen. Und wenn wir das tun, dann ist er sofort zur Stelle und hilft. Wir müssen nicht in dem versinken, wo uns Angst und Sorgen macht. Genauso wie der Petrus das erlebt hat. Es ist gut, dem Herr Jesus von ganzem Herzen zu vertrauen, weil er lässt uns nie im Stich. Und so hat der Herr Jesus und Petrus eben auf die Füsse geholfen und ist mit ihm ins Schiff gestiegen, wo die anderen Jünger immer noch im Sturm auf sie gewartet haben. Und dann ist auch wieder etwas Interessantes passiert. Sofort, wo sie im Sturm gewesen sind, hat der Wind aufgehört zu blasen. Die Wellen sind zusammengefallen, die Wolken sind verschwunden. Vom schlimmen Sturm ist von einem Moment auf den anderen nichts mehr übrig geblieben. Es war mucksmäuslich still auf dem See. Alle Angst auf einmal verschwunden. Ja, zu seiner Zeit stillt der Herr Jesus jeden Sturm, auch in unserem Leben. Nicht immer glättet sich das ruhige Meer so plötzlich und so sofort, wie es die Jünger erlebt haben. Aber wir wissen, wir werden nicht sinken, solange wir auf den Herr Jesus schauen und seine Hand ergreifen. Er hebt auch in den Stürmen. Und das ist das, was auch die Jünger erkannt haben. Sie haben sehr gestaunt. Es steht, dass sie sich verwundert und sind von Ehrfurcht erfüllt gewesen. Und so haben sie sich vor dem Herr Jesus niedergeworfen und haben ihn angebetet. Sie haben gesagt, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass er Gottes Sohn ist, dann ist er da erbracht worden. Er ist der Herr über die ganze Schöpfung. Ihm ist alle Macht gegeben. Ja, der Herr Jesus ist Gottes Sohn. Er ist stark und mächtig. Und es ist gut, ihm zu vertrauen. Ja, so bedeutet Glauben auch Anbeten, Anbetung. Es bedeutet innerlich niederfallen, sich beugen vor dem Herr Jesus und bekennen, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist, dass ihm alle Macht gehört. Und so sind die Jünger gestärkt worden in ihrem Glauben. Und gleichzeitig haben sie erkannt, dass sie ohne die Hilfe von ihrem Herr nichts tun haben können. Sie sind keinen Meter vorwärts gekommen, ohne die Hilfe vom Herr. Und als er aufs Schiff gekommen ist, hat sich der Sturm gestillt. Ja, wir brauchen den Herr Jesus auch in den Angelegenheiten, wo wir meinen, wir hätten sie selbstständig im Griff. Es gibt sehr eine interessante Stelle in den Psalmen. Ich möchte uns die auch noch vorlesen, im Psalm 107, Vers 25 bis 31. Als ich die gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie prophetisch oder im Voraus Geschichte in Matthäus 14 erzählt wurde. Psalm 107, Vers 25 bis 31. Es fängt mit Er an, damit ist Gott gemeint. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Ja, die Jünger haben genau das erlebt, den Sturm, die Angst, das Schwinden von aller menschlicher Weisheit, der Schrei zum Herr Jesus, aber auch die Rettung, das Stillen vom Sturm, die Freude und dann als Ergebnis der Dank über Gottes Wunder. Und so hat die stürmische Nacht schlussendlich eben mit einem Happy End geendet. Der Herr Jesus und seine Jünger sind im Land Genezareth im Norden vom See angekommen. Im Johannes 6, Vers 21 steht, dass das Schiff sogleich, sofort am Land angekommen ist, wo die Jünger den Herr Jesus ins Schiff haben wollen nehmen. Und das deutet ein weiteres Wunder an, dass sie am Ziel gewesen sind, sobald der Herr Jesus an Bord gegangen ist. Ja, wenn er an Bord von unserem Leben ist, dann kommen wir sicher am Ziel an. Dann werden wir an dem Ort sein, wo er bestimmt hat, auch für uns. Ja, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass Ängste und Stürme eben eine Realität sind für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und daran gibt es auch nichts auszusetzen, das ist ja so. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Ängsten um? Auf was schauen wir in diesen Situationen, wo wir Angst erleben? Schauen wir auf den Sturm und auf die Wellen oder schauen wir auf unseren Herr Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Und wir haben gehört, was Glaube alles bedeutet. Ich möchte das ganz kurz wiederholen. Der Glaube wird in Stürmen geprüft. Er wird dann bewährt und lebendig. Glaube bedeutet, am Herr Jesus alles zuzutrauen. Glaube bedeutet, abhängig sein von dem, was der Herr Jesus sagt. Glaube bedeutet, dort sein wollen, wo der Herr Jesus ist. Glaube bedeutet, gehorsam zu sein, wenn der Herr ruft. Glaube bedeutet, auf den Herr Jesus zu schauen, die Augen fest auf ihn gerichtet zu haben. Glaube bedeutet, die menschlichen Sicherheiten loszulassen und ganz am Herr Jesus zu vertrauen. Glaube bedeutet, Hilfe nur vom Herr Jesus zu erwarten und sie von ihm zu erbitten. Und Glaube bedeutet am Schluss, sich zu beugen, den Herr anzubeten, den Herr Jesus als Sohn Gottes zu erkennen. Wir wollen den Lernvers lernen. Wir haben ihn in letzter Zeit öfter mal gehört und darum habe ich den auch ausgewählt. Ich habe ihn aber nicht nach der Schlachterübersetzung genommen, sondern nach der Lutherübersetzung, weil er einfach so auch gut passt zu dem, was wir gehört haben. Er steht auch unten auf dem Arbeitsblatt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, hat der Herr Jesus gesagt. Also Angst ist eine Realität in diesem Leben. Aber mit dem Herr Jesus an unserer Seite hat Angst nicht das letzte Wort. Er ist mit uns und er hilft uns. Er hat die Welt und ihre Angst überwunden. Wir wollen den Vers gerade miteinander lesen, alle miteinander. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jetzt legen wir das Blatt mal auf die Seite und ich probiere es uns vorzusagen. Zuerst nur mal den ersten Teil und dann probieren wir es gerade miteinander zu sagen. Ich lese es einmal vor und dann tun wir es miteinander sagen. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Und dann der zweite Teil. Aber seid getrost. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Du nochmal den ganzen Vers vorsagen und dann probieren wir ihn gerade nochmal miteinander zu sagen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Miteinander. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, Ich habe die Welt überwunden. Ja, ich bete zum Schluss. Das ist gut, wenn er nicht so schwierig ist, dann können wir ihn uns gut merken, den Vers. Das ist, darum habe ich einen kurzen Vers ausgewählt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir vielmal Danke sagen für das Geschenk, das du uns anbieten tust vom Glauben. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Danke auch für die anschauliche Geschichte, die wir in der Bibel haben dürfen, wo uns der Glaube, aber auch das Zweifeln aufgezeigt wird. Ja, wir kennen beides. Wir kennen Situationen, wo wir vertrauen, wo wir glauben. Wir kennen aber auch Situationen, wo Zweifel da sind. Und da wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, gerade auch in diesen Situationen, dass wir dürfen lebendigen Glauben haben, dass wir dürfen aufs Richtige schauen, gerade wenn wir Stürme und Schwierigkeiten und Nöte erleben, wenn wir Angst haben, dass wir uns dürfen bei dir bergen. Hilf uns da dabei, dass wir das auch lernen dürfen vom Petrus. Dass wir aufs Richtige schauen, auch in diesen Sachen, die uns Mühe machen. Und wir wollen auch bitten, miteinander, dass du bald wiederkommst und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist, dass wir dürfen gefunden werden beim Tun von deinem Willen. Amen.
Herzlichen Dank, Yves, für deine Lektion, die so wichtig ist. Es ist eine Lektion aus dem Wort Gottes, die ja, ganz entscheidend wichtig ist. Die meisten haben es sicher gemerkt, es ist ein kleiner Druckfehler wegen dem Vers. Das ist Johannes 16, 33 und nicht 3,16. Ja. Mich hat so beeindruckt, die Tatsache, der Herr sah, dass sie Not litten. Ja, das wollen wir wirklich mitnehmen, ins Bewusstsein. Er sieht alles. Und das Erstaunliche ist ja, dass er sie genötigt hat. Sie sollen überfahren, ihm voraus schon. Vielleicht war es sogar so, sie haben das Wetter und alles sehr gut kennt, die Jünger. Und er musste sie nötigen, weil sie ein bisschen Zweifel hatten. Es könnte doch ein Sturm kommen. Aber der Herr Jesus hat sie geschickt. Ist das nicht gut zu wissen? Alles, was in unserem Leben passiert, wie viel, wenn wir wüssten, was kommt, wie viel würden wir Vermeidungstaktik suchen, für zu vermeiden alle Konflikte, alle Stürme und Ängste. Aber sie sind arrangiert von unserem Herr. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gibt es nichts, was einfach so zufällig ist. Die schlimmsten Sachen, die vielleicht passieren, die schönsten Sachen, er weiss es im Voraus und er hat das Ziel damit. Er will unseren Glauben stärken. Er will unsere eigene Kraft, unsere Selbstüberzeugung versinken, dass es echt wird, unser Glauben. Ich bin ihm so dankbar dafür. So schwierige Zeiten, die wir erlebt haben, aber ich will sie nicht missen. Er hat in allem Recht. Das Feuer erprobt, lesen wir im nächsten Petrus. Ja, wir wollen zum Schluss noch das Lied 64 singen. Das ist unser Wunsch. Fest und treu wie Daniel. Dass wir das Vorbild von Daniel, sei es jetzt das Vorbild von Petrus oder von anderen, aber ganz speziell in diesem Lied von Daniel verinnerlichen und sagen, Herr, mach mich fest und treu, wie der Gottes Mann war. Wir stehen noch auf und ich würde noch eine Stelle aus den Sprüchen lesen zum Abschluss und dann noch beten. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ja, wir danken dir, treuer Herr Jesus Christus, dass du uns so ein nahe Herr und Gott bist. Wir danken dir, dass du siehst, Jedes einzelne von uns, Herr, jedes ist ein offenes Buch vor dir. Wir müssten einander weit und breit und lang unsere Umstände erklären. Aber vor dir ist alles offenbar. Dir müssen wir nichts erklären und argumentieren. Du weisst alles, du siehst alles, Herr. Und du siehst ganz speziell unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Bedrängnis. Herr, wir danken dir, dass du ein lebendiger Herr bist und dass du mitkommen willst in die kommende Zeit. Herr, auch wenn wir nicht wissen, was kommt als nächstes, aber du weisst es. Herr, bitte halt uns treu und führ du uns ja in das Ziel, so wie du die Jünger hast geführt. Wir danken dir, Herr, dass es keine Rolle spielt, ob es Sturm ist oder ob der See ganz still ist. Wenn wir nur dürfen auf dich schauen, auf dich vertrauen, du wirst alles wohl machen. Herr, so bitte ich für einen Segen, für jedes Einzelne, für Erquickung, für neuen Mut, auf dich zu schauen, festzuhalten an dir, gerade in den grössten Nöten und Schwierigkeiten. Herr, gib du Gnade, wir danken dir für deine Treue. Amen.